ich begrüße die Gäste ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Susi und Katrin vom Vollklang. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, wir freuen uns auch.
Vollklang wird erwachsen nach 2 Jahren oder so. Ihr seid jetzt, eure Förderung ist ausgelaufen. Das interkulturelle Musikprojekt an der Volkshochschule angesiedelt, aber jetzt gerade ist es ein Scheideweg oder wie ist das, wie fühlt sich das an für euch, die Situation?
Ja, wie du schon gesagt hast, also wir hatten Förderungen, die dieses Projekt quasi zum Fliegen gebracht haben und die sind jetzt ausgelaufen. Und im Moment sieht es so aus, dass wir einen Verein gegründet haben, teilweise durch die Teilnehmer gestützt. Und wir jetzt versuchen, mit diesem Verein auf eigenen Beinen zu stehen.
Wie läuft es bisher?
Na, wir sind noch sehr in der Anfangsphase. Also wir sind quasi seit Juli am Start und sind jetzt im Moment dabei. Wir haben eine große Spendenaktion gestartet, die über eine Crowdfunding-Plattform Startnext läuft. Und da versuchen wir jetzt gerade die ersten 3 Monate irgendwie zu sichern finanziell. Und da sind wir mittendrin, das haben wir jetzt 50% erreicht und sind darauf angewiesen, dass uns einfach viele Unterstützer und Unterstützerinnen helfen, damit es weitergehen kann.
Wie lief es mit der Vereinsgründung? Was braucht man da? Was hat es alles dazu gebraucht?
Also erstmal hat es eine Entscheidung gebraucht, in welche Form man geht. Es war relativ schnell, relativ deutlich, dass Vollklang von der Teilnehmerseite aus so stark ist, dass das möglicherweise auch erfolgreich anders in ein anderes Format gekippt werden kann. Wir haben, glaube ich, insgesamt fast 300 Leute in den Dune Learnings gehabt. So groß ist unser E-Mail-Verteiler auch. Und wir haben einfach gedacht, Katrin und ich, naja, mit diesen 300 Leuten, das wird man schon hinkriegen. Also gut, man braucht eine Vereinsform. Wir waren ja an der VHS bis 30.06. Der wurde gegründet von den Teilnehmern. Also wir haben das angeschoben, als wir deutlich gemacht haben, so Leute, 30.06. ist, ab da haben wir kein Geld. Wir werden das Format so auch verlassen, also das Dach der VHS, ist auch normal für Projekte, die werden anschubsfinanziert und das ist halt irgendwann vorbei. Und also gründen wir mal zur Sicherheit einen Verein. Das hat genauso funktioniert, wie man sich das irgendwie auch so vorstellte, dass das klappt. Und der ist jetzt, wie sagt man denn dazu, im Grunde unser Dach. Der heißt Klangvolk e.V., ist gemeinnützig. Und Vollklang ist ein Teil davon. Das hat ein bisschen so den Hintergrund, weil man als gemeinnütziger Verein auch gut Drittmittel beantragen kann. Wir hatten ja bisher auch Drittmittel übers BAMF. Wir hatten die Stadt Tübingen als Kofinanzierer. Und wir hatten natürlich die Volkshochschule als Dach, die da auch eine Infrastruktur bietet. So, und das haben wir jetzt alles nicht mehr. Und wir brauchen jetzt Geld. Und zwar das Crowdfunding muss klappen. Also wir müssen 10.000 Euro hinkriegen und zwar in 3 Wochen. Wenn wir das nicht hinbekommen, bekommen wir das Geld nicht, das wir jetzt schon haben. Und die Hälfte haben wir schon. Und was Katrin vorhin sagte, wir überbrücken mit diesem Geld 3 Monate. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig an. Aber das ist total wichtig, dass wir am September wieder an den Start können in gewohnter Form. Einmal, damit es nicht einbricht. Also wenn man nichts anbietet, dann bietet man halt nichts an und irgendwann ist es vergessen. Zum anderen aber auch, dass wir innerhalb dieser 3 Monate für 2018 uns um diese Drittmittel kümmern können. Da muss man Anträge schreiben, man muss die Antragswelt sichten, entscheiden, wo macht man nicht. Das ist Arbeit, die wir wirklich gerne tun. Wir haben, Katrin und ich und viele, viele andere, ganz, ganz viel auch ehrenamtlich gearbeitet. Das werden wir weitermachen, aber halt nur in einer, wie soll ich sagen, es ist einfach so groß, dass das rein ehrenamtlich überhaupt nicht zu leisten ist. Also haben wir eine ganz klare Haltung und zwar aus der Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja, und wir bitten jetzt das Volk da draußen, uns einfach dabei zu helfen.
Wie verändert sich dadurch eure Position innerhalb vom Projekt? Ich muss selber fliegen lernen, laufen lernen, die Teilnehmenden müssen aktiver werden auch und ihr müsst euch ein bisschen rausnehmen, vor Selbstausbeutung schützen?
Vor Selbstausbeutung schützen. Nee, da habe ich einen Superschutz. Da bin ich zu lange im Geschäft. Nee, das, also selbst, ich meine, es ist ein Stichwort, da hast du recht. Ne? Es ist so, das ist jetzt mal, wir sind da sehr verbunden mit. Das hat was mit der Geschichte zu tun und so. Und auch da haben wir eine klare Haltung. Und zwar, die ist ganz einfach pragmatischer Art. Wir haben die Erfahrung gemacht, wie viel, in Anführungszeichen, schöne Arbeit es ist, die man aber leisten muss. Also wir sind kein kleines Projekt. Also wenn du die Teilnehmerzahlen anguckst, dann haben wir jede Woche seit 2 Jahren zwischen 20 und 40 Leuten in den Dune Learnings, und zwar regelmäßig immer. Wir sind ganz gemischt, also wir sind interkulturell, wie man sich es einfach wünscht, wenn man so interkulturelle Gedanken hat und wie man das herstellt. Das war für uns von Anfang an einfach da. Also da ging schon mal unser Konzept super auf. So, das muss man irgendwie handeln, ohne da zu viel zu steuern. Dieses nicht viele Steuern ist zumindest für mich eine Herausforderung gewesen. Was hast du mich nochmal gefragt? Ich komme jetzt ins Schwafeln.
Ja, mach ruhig.
Ich sag nochmal die Frage eben.
Ja, dieses auch
ach, was
zurücknehmen.
Sich ändert. Ja, genau. Katrin und ich spreche jetzt nur für mich, wir haben mit dieser Aufstellung, die wir jetzt hatten, 2 Jahre, dass wir zusammen auf einer Ebene arbeiten mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, gute Erfahrungen gemacht. Da gibt es auch wenig sich zu wünschen. Also ich kann mir da jetzt keinen anderen Job wünschen, einfach weil ich kein Instrument gut genug spiele. Punkt. Aber es gibt eben genug andere Themen, die da bedacht werden wollen. Also ich glaube, für uns ist es deutlich, dass das eine gute Idee ist, das genauso weiterzumachen. Wir wüssten im Moment auch nicht, wie man es anders stemmen sollte. Ja.
Vielleicht klären wir dann auch nochmal eure Aufgabenverteilung, wie das denn genau gelaufen ist. Du warst im Hintergrund in der Verwaltung sozusagen des Projekts, oder?
Es ist so, wir haben das Projekt ja machen können, weil wir einen Träger gefunden haben über die Volkshochschule. Ich arbeitete da, hörte die Idee von der Katrin, wir haben dann gemeinsam geschrieben und am Konzept gearbeitet. Und dann ist es so, dass dann Aufgaben verteilt werden, wie sie Sinn machen und wie, weil es ein Pilotprojekt ist, hat auch noch kein Mensch gemacht. Das heißt, das war dann einfach so, wie wir dachten, dass gut geht in der Verantwortlichkeit, das zu machen. Und es hat sich dann so rausgestellt, dass Katrin eben die musikalische Seite komplett versorgen konnte, weil ich die andere Seite komplett versorgen konnte. Das heißt, ich muss, wenn ich einen Antrag schreibe, ich gehe Verpflichtungen ein, ich muss rechnen, ich muss Mittelanforderungen machen, Sachberichte schreiben, ich muss Co-Finanzierer finden und ich muss das Konzept bewachen, also pädagogisch so. Und es ist dann der Teil dieser Arbeit, der mir Spaß macht. Das andere ist halt, das muss ich halt tun so. Das, weil ich Distanz habe, also weil ich mehr Distanz habe, weil ich keine explizite Rolle habe innerhalb dieser Teilnehmergruppe, ist mein Job einfach zu gucken, wie geht's den Leuten, wie geht's dem Team. Also Katrin ist ein Teil von dem musikalischen Team, das sie führt. Wie geht's denen? Mich mit denen auch zu treffen nach Bedarf, bla bla bla. So, aber halt auch mit der Katrin zusammen in einem ganz engen Kontakt zu sein, was das Konzept angeht. Dass es nicht verwässert, wir hatten ganz viele Auftrittsanfragen ganz schnell. Die haben wir nicht versorgen können. Einmal praktisch nicht, aber wir wollten die auch nicht versorgen, weil wir einfach den Fokus nicht auf die Auftritte lenken wollen. Unser Fokus ist es ganz, dieses Tagesgeschäft, einmal die Woche zu proben mit den Leuten und zweiwöchig zu jammen. Da passieren die Dinge. Bei den Konzerten, die sind total geil. Das macht allen total viel Spaß. Aber es ist gefährlich, in diese Richtung zu gehen.
Warum?
Naja, wenn wir viele Konzerte spielen, müssen wir viel proben. Und dann hat jede Probe ein Ziel, nämlich das Konzert. Das macht was mit Leuten, es macht auch mit uns was. Wir wollen ja liefern. So, wir sind kein professionelles Orchester. Die Leute kommen freiwillig, auch zu Konzerten, da gibt es null Druck. Und so soll es auch sein. Und ich glaube, meine Nerven würden das nicht machen, wenn ich beim 25. Konzert nicht wüsste, ob immer noch die geforderten 5 Geiger antanzen oder so. Also, nee. Also das ist mal das eine. Wir haben dann auch aufgrund unserer Nerven angefangen, dass man sich zumindest für Konzerte anmelden kann. Das ist so ein bisschen eine Tendenz, dass man weiß, okay, man ist mit ungefähr 20 bis 50 Leuten auf der Bühne. So. Aber es ist ein Unterschied, als wenn ich gar nicht weiß, mit wie vielen Leuten ich auf der Bühne bin. Dann hat man eine Setliste. Wenn wir orientalische Lieder spielen, gibt es orientalische Instrumente. Wenn die nicht kommen, können wir die Sachen nicht machen. Also so. Aber es macht auch Spaß. Aber verstehst du, deswegen ist es mit den Konzerten eine andere Sache. Also das müsste man anders rahmen, wenn man da einen Fokus drauf liegen würde. Das heißt nicht, dass wir das nicht irgendwann tun, parallel. Aber in unserem Rahmen jetzt in den letzten 2 Jahren wäre das nicht gegangen. Und wir haben trotzdem, ich glaube, wir haben im Antrag geschrieben, wir spielen 2 pro Jahr. Das musst du dir mal reinziehen. Wir haben 10 pro Jahr gespielt, ja. Und zwar in beiden Jahren. Und große Dinger. Und das war echt okay, aber mehr wäre, glaube ich, auch nicht okay gewesen.
Und so eine Veränderung im Vergleich zum Antragstext ist ja dann auch im Sinne der Förderer.
Naja, bei einem Pilotprojekt wäre das ja ein bisschen ein Irrsinn, wenn man all das macht, was man da reinschreibt. Also ich meine das jetzt gar nicht kokett, sondern wenn wir schreiben 2013, wie wir uns das vorstellen, und dann erleben wir Dinge, die eine Modifikation erfordern, dann werden wir modifizieren. Das müssen wir begründen, schon klar. Aber da gibt es Spielraum. Und da war der BAMF-Antrag auch der beste all dieser Anträge, die wir gestellt haben. Ich habe echt gehofft, wir kriegen den und sonst nichts, so, weil der einfach offen war und dem Projektgedanken von uns ganz, ganz nahe kam. Und es war echt schön. Also es war echt auch okay, wirklich gut, dieser BAMF-Antrag.
Wie hieß die? Wie lautete die Ausschreibung da?
Ach du Lieber, wie hieß die denn?
Du warst da drin eh schon in der Sichtung oder hast da gezielt auch gesucht für?
Ich habe dann gezielt gesucht oder mit einem Ex-Kollegen noch. Also ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich jetzt der Antragsheld. Ich bin da jetzt ein bisschen geworden, so aus der Not, weil der Kollege gegangen ist. Und falls er zuhört, es war echt schlimm am Anfang.
Warum das?
Weil er gerechnet hat. Ich hatte einfach immer das Pädagogische gemacht und er den Rest, da musste ich alles machen. Das war für mich schwierig, so. Aber
das, die Kalkulation dann auch zu machen und Abrechnung und...
Ja, also es erfordert ja auch eine gewisse Sorgfalt. Ich bin da schon, glaube ich, zu Sorgfalt auch fähig, aber nur dann, wenn ich exakt genau weiß, wo ich sorgfältig sein muss. Und mein Naturell widerspricht es so ein bisschen, aber okay. Das war für mich persönlich eine Challenge, aber das hat mit Volklang selber gar nichts zu tun, sondern einfach mit diesem Weggang von dem. Und das war aus dem Topf, ich glaube, Integration. Nee, das war die Stadt hat finanziert, glaube ich, aus dem Topf Integration Flüchtlinge. Das BAMF, frag mich nachher nochmal.
Ja, ist auch nicht so wie, aber halt dieser Spielraum, also ihr habt verschiedene Anträge oder verschiedene Förderer im Blick gehabt, aber nur jetzt und mehrere Anträge gestellt auch.
Ja, klar. Und ja, du verlässt dich da nicht auf einen.
Und auch Absagen bekommen dann.
Ja.
Aber diese eine große Zusage. Und von Anfang an war es klar, dass ihr es über 2 Jahre machen wollt, mindestens mal. Und deine Ansatz oder so, oder dieses interkulturelle Musizieren kommt ja schon, ist ja schon viel weiter, liegt ja schon weiter zurück. Wie hat es bei dir, wie bist du denn auf dieses, ja, die Idee, quasi die Geburt der Idee, wenn die noch weiter zurückliegt, wie kam die bei dir in dein Leben auch, Katrin?
Ich bin schon lange quasi als Musiker tätig unterwegs und habe lange Zeit in Irland gelebt und habe dort von einer Kollegin erfahren, dass sie auf ein Ethno-Camp geht nach Slowenien. Und sie hat dann gefragt, warum kommst du nicht mit? Und dann bin ich da mitgegangen und dort habe ich zum ersten Mal dieses Format kennengelernt, einfach, dass Musiker aus aller Welt sich treffen, 10 Tage zusammen verbringen und sich gegenseitig Lieder aus ihrer Kultur beibringen. Und zwar alles ohne Noten, nach Gehör und relativ, also jetzt für mich, die ich ursprünglich aus der Klassik komme, sehr unstrukturiert, und ich konnte da irgendwie nicht wirklich erkennen, wie das überhaupt möglich ist. Und ich war da so beeindruckt einfach davon, wie das, also wie einfach 100 Musiker komplett nach Gehör ohne Noten, also 100 Musiker aus 30 Kulturen irgendwie, da irgendwie zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, was auf, zum einen musikalisch wahnsinnig hohe Qualität hatte, also wirklich komplizierte Arrangements, komplizierte Lieder, und zum anderen einfach ja, so viel Spaß dabei hatten und ich da zum ersten Mal was gespürt habe, was immer, wenn ich das in Worte fasse, das dann leicht irgendwie cheesy klingt oder sowas, aber ich habe da wirklich gelebte Völkerverständigung einfach gesehen und gespürt. Und es hat mich unglaublich beeindruckt. Also waren wirklich ja, so verschiedene Charaktere auf diesem Camp. Und trotzdem war die Musik einfach das Gemeinsame, was die alle verbunden hat, dass ich da völlig, also es hat wirklich mein Leben verändert. Es hat mein Leben als Musiker verändert und hat auch wirklich mein persönliches, also meine Biografie verändert irgendwie. Und ja, mit diesem Erlebnis bin ich dann irgendwie zurück nach Deutschland gekommen. Also ich habe dann meine Zelte abgebrochen in Irland und hatte einfach, ja, dieser Traum war irgendwie geboren, sowas Ähnliches einfach hier in welcher Form auch immer zu, ja, ins Leben zu rufen. Genau.
Wie ging es dann weiter?
Also zuerst war das sowas wie eine, wie nennt man das, wenn Samen gären im Boden oder sowas. Also es war wirklich so eine Phase, wo ich viel drüber nachgedacht habe. Ich habe viel mit Freunden gesprochen, habe viel auch Austausch gehabt mit Musikerkollegen, die eben in diesem Ethno-Netzwerk unterwegs sind, und habe einfach so meine Träume und auch meine Sorgen und sowas mit denen besprochen. Und irgendwann mal hat sich dann sowas wie eine Vision rauskristallisiert, und es war ungefähr zur gleichen Zeit, wie als ich dann auch die Susi getroffen habe auf einer Veranstaltung und ich einfach, ja, wir ins Gespräch gekommen sind und ich einfach erzählt habe von dieser Vision und es einfach da auf, also es hat einfach eine Resonanz gegeben und es und daraus ist dann entstanden letztendlich, dass wir zusammen eben Anträge geschrieben haben.
Okay. Das eine ist quasi als Teilnehmende auf so einem Ethno-Camp, ne, das zu fühlen, zu spüren und zu machen. Das andere ist aber halt wirklich dann als verantwortungsvolle verantwortliche Person und zu entwickeln und halt aber auch dann weiterzugeben. Dann quasi die Verantwortung zu haben für Antrag, Konzept, aber auch das Pädagogische und Musikalische. Wie hast du dir das angeeignet, quasi dieses Prinzip auch weiterzugeben? Was gehört da alles dazu?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es also auch teilweise meine, am Anfang, das waren meine Bedenken, weil ich hatte null Erfahrung in dieser Hinsicht, und für mich war das, was ich in Slowenien gesehen habe, hat wirklich an Zauberei gegrenzt. Irgendwie habe ich gedacht, wie machen die das? Wie ist das möglich irgendwie? Und ich habe dann, Gott sei Dank, das war wirklich ein großer Glücksfall, es gab, leider gibt es es nicht mehr, aber es gab eine Ausbildung zum Artistic Leader, das sind die Leute, die diese Ethno-Camps leiten, in Frankreich, und ich habe mich dort angemeldet, das ging auch über 10 Tage, Ethnophonic hieß das, und habe diese Ausbildung gemacht, und das war so der Grundstein, wo ich einfach, ja, so die pädagogischen Mittel gelernt habe und auch einfach die Werkzeuge bekommen habe, wie man einfach mit so einer großen Gruppe umgeht. Und dann war einfach viel ins Wasser springen und schwimmen. Also viel war wirklich einfach machen und aus Fehlern lernen oder gucken, oh, so funktioniert, so funktioniert es nicht. Also es war ganz viel einfach learning by doing.
Also davor vorklang auch schon Leute zum Experimentieren gehabt, das anzuwenden, oder war das dann wirklich auch so?
Nee, also nicht wirklich. Es war tatsächlich so, dass es so ein schleichender Anfang war und wir auch etappenweise, also wir haben die erste kleine Förderung, die wir bekommen haben, um so ein kleines Kick-Off-Event für Folklang zu organisieren. Das haben wir damals mit einem Kollegen aus Chile veranstaltet, der dort ein Folkorchester quasi leitet, und den haben wir hierher eingeladen. Das lief damals auch über die Volkshochschule und die Stadt hat es finanziert, ne?
Mhm.
Genau. Und wir haben quasi die Zusammenarbeit mit diesem Ernesto Calderon, heißt der, genutzt, um quasi sowas wie hier in Tübingen zu zeigen, so könnte das sein, wenn es funktioniert. Und die Rechnung ist aufgegangen. Also es war tatsächlich, es haben viele Musiker mitgemacht und das war ein großer Erfolg. Wir haben das hier im Sudhaus dann aufgeführt in 2014. Das heißt, es war so ein bisschen ein schleichender Anfang. Also es war nicht so, dann war nichts und dann war da auf einmal Vollklang. Und wie Susi auch gesagt hat, wir haben da alle sehr viel ehrenamtliche Arbeit reingesteckt. Das ging dann eine Zeit lang, wussten wir nicht, ob wir Fördergelder weiterbekommen und wir mussten 6 Monate überbrücken. Und da haben wir alle ehrenamtlich einfach dran geglaubt, dass es irgendwie irgendwann mal Geld kommt. Und wir haben dann einfach ja, weiter diese Tune Learnings angeboten und einfach weitergemacht.
Und dann kam die Förderung und wie habt ihr dann eure Leute oder wo habt ihr die insgesamt immer dann gefunden? Seid ihr auch in die Unterkünfte gegangen oder wo findet man die Musiker aus aller Welt, die hier regelmäßig zu solchen...
Ja, also zum einen ist es ja so, tatsächlich so, dass Vollklang nicht unbedingt ein Flüchtlingsprojekt ist. Also es war nie gedacht, dass es ein Flüchtlingsprojekt ist, aber natürlich sind auch Flüchtlinge dabei so und herzlich willkommen, aber es war jetzt nicht 100% darauf gemünzt, dass wir quasi nur in Unterkünfte gehen und sowas. Und deine Frage, also wie wir so viele einfach internationale Musiker bekommen, das hat viel mit dem Format zu tun, dass es einfach offen ist. Also es ist tatsächlich so, die Tune Learnings und auch die Jam Sessions sind einfach komplett offen. Das ist eine herzliche Einladung an alle, die mitmachen wollen. Und die Schwelle ist sehr niedrig, da mitzumachen. Also es ist einfach alles, was du tun musst, ist ein Instrument zu spielen oder zu singen. Am Anfang war da viel persönliche Werbung, einfach wirklich persönlich Leute treffen, mit Leuten sprechen, sagen, hey, da gibt's ein Projekt, hast du nicht Lust, mal vorbeizukommen? Und natürlich auch in die Unterkünfte gehen, als es dann mal so weit war, dass es hier auch in Tübingen einfach diese Unterkünfte gab. Aber also ganz viel lief über Mundpropaganda und irgendwann mal wurde das dann auch zum Selbstläufer, weil einfach genügend Leute teilgenommen haben, die es dann wieder an ihre Freunde weitererzählt haben, wieder jemand mitgebracht haben. Und da, also das, was Susi vorhin gesagt hat, dass wir da quasi ein Konzept geschrieben haben, kann man ja vorher nicht wissen, ob das aufgeht. Und es war für uns beide eine Überraschung, wie das tatsächlich aufgegangen ist. Also es war wirklich, es wurde relativ schnell zu einem Selbstläufer. So.
Und wie kann man sich das vorstellen? Ihr seid dann einmal die Woche 20 bis 40 Musiker und Tune Learning, was ist das genau? Wie läuft das ab? Bei euch.
Ja, Tune Learning ist auch wieder ein Format, was eben aus diesen Ethno-Camps stammt. Heißt einfach im Prinzip nur ein Lieder lernen, also auf Englisch. Das läuft so ab, dass jemand aus dem Teilnehmerkreis ein Lied mitbringt aus seiner Kultur und dieses Lied der Gruppe beibringt. Und zwar in Eigenregie, im Idealfall ohne, dass da irgendjemand eingreift. Und wenn aber Unterstützung gefragt ist, dann ist, wie gesagt, das musikalische Team eben da und unterstützt da einfach pädagogisch oder sagen wir einfach, ja, hält die Gruppe in Schach, sagen wir mal, so dass einfach dass das Lernen relativ reibungslos geht. Und dann wird das Lied gelernt, Stückchen bei Stückchen. Also der Teilnehmer, die Teilnehmerin spielt ein Stückchen vor, alle spielen es nach, bis das dann irgendwann mal einfach sitzt. Und es ist jedes Mal wie so ein kleines Wunder, dass das, also vor allen Dingen hier in Deutschland sind wir ja sehr gewohnt, nach Noten einfach zu spielen. Und es ist, also kostet vor allen Dingen oft den deutschen Teilnehmern eine große Überwindung, sich darauf einzulassen. Und den meisten Satz, den ich gehört habe, war, oh, ich kann das aber eigentlich gar nicht. Und ich komme heute auch nur mal und guck mal, vielleicht, aber ich kann das gar nicht ohne Noten spielen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, dass es bis jetzt alle geschafft haben. Also es ist einfach nur eine ganz andere Herangehensweise an die Musik, die in anderen Ländern völlig gang und gäbe ist, aber bei uns eben relativ ungewöhnlich oder fremd. Und es ist jedes Mal wie so ein kleines Wunder, wenn man dann sieht, boah, also gerade wenn man jetzt einfach Lieder aus Kulturen nimmt, die uns, also wo uns einfach die Musik nicht gängig ist, sagen wir jetzt mal, Balkanmusik ist oft in ungeraden Rhythmen aus Bulgarien, die haben Lieder, die sind in 7, in 9, in 11 geschrieben. Das sind Rhythmen, da können wir nicht mal mehr zu klatschen, weil wir es einfach nicht kapieren, wie der Rhythmus geht. Und es ist jedes Mal einfach wieder schön zu sehen, dass das geht, dass diese Lieder nach Gehör gelernt werden. Und ich bin, also wir hatten da auch oft schon Profimusiker oder Orchestermusiker da dabei, die einfach dann mitgelernt haben und gesagt haben, boah, wenn wir das nach Noten gelernt hätten, das hätten wir nie geschafft. Also einfach, das wäre einfach viel zu kompliziert gewesen. Und irgendwas ist in dieser Herangehensweise, Dinge nach Gehör zu lernen ohne Noten, was einfach eine Schwelle durchbricht, die, ja, also es ist einfach, es scheint Dinge möglich zu machen. Ja.
Aber man muss eben sein System, sein vertrautes System verlassen. So war es ja bei dir auch am Anfang, ja, wenn du von der Klassik kamst. Wie kommt man dazu, dass diese Kontrolle auch abzugeben? Wie lief das bei dir? Was muss da passieren im Kopf, im Geist oder auch im Körper?
Also bei mir war das in Slowenien eben, wo ich das gespürt habe, im eigenen Leib, wo ich am Anfang eine Riesenüberforderung gespürt habe. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, das schaffe ich nie. Und ich habe mich schlecht gefühlt und habe gedacht, alle können es und ich kann es nicht. Und wie soll ich das mir jemals merken? Aber weil es so mitreißend ist, wenn man in so einem Pulk Musiker sitzt und alle irgendwie, also irgendwie, man hört ja, dass irgendwas trotzdem funktioniert und lässt sich da anstecken und stolpert einfach mit. Und ich bin da wahnsinnig rumgestolpert. Und habe mich unglaublich unangemessen gefühlt da in diesem Moment. Alle sind besser und ich krieg das nie hin. Und irgendwann mal nach ein paar Tagen hat sowas eingesetzt wie, oh, irgendwie, es klappt ja. Also irgendwas, also ja, es ist ein Prozess, auf den man sich einlassen muss. Und ich glaube, also was wichtig ist, ist einfach, sich darauf einzulassen, Fehler zu machen und die einfach zuzulassen. Mitstolpern, Fehler machen, weitermachen, mehr Fehler machen, sich an dem großen Ganzen orientieren und da einfach kein Ding draus zu machen, sondern einfach ja so ein bisschen wie kleine Kinder laufen lernen. Also kleine Kinder, die haben einfach das Ziel, die sehen alle anderen Menschen laufen und das ist die Vision und dann haut es die einfach auf die Schnauze ewig und irgendwann mal halt nicht mehr. Und so ist es in der Musik genauso. Es ist eine ganz komplett andere Herangehensweise als die wir im Moment einfach in der Musik Pädagogik hier in Westeuropa haben, aber eine, die durchaus eben auch funktioniert, also wie man es ja sieht.
Zuhören und dann nachspielen, wie kriegt man da verschiedene Stimmen dann rein? Muss man dann die Gruppe teilen auch oder um dann die Stimmen wieder zusammenzubringen oder spielen da alle nur die eine Stimme, die eine Melodie? Ist ja nicht so, ne?
Also wenn gelernt wird, spielen wir alle das Gleiche und dann ist es tatsächlich so, und dazu brauchen wir eben auch dieses musikalische Team, dass es einfach verschiedene Sektionen gibt. Also es gibt, was weiß ich, die Harmonieinstrumente, die Melodieinstrumente, dann haben wir Bläser, so wo dann natürlich immer mehr auch der Wunsch kam, schöne Arrangements zu spielen und irgendwie vielleicht ein bisschen was Besonderes zu machen. Und das sind dann genau, Dinge, die einfach in den Tune-Learnings, in den Proben gelernt werden. Es wird angeleitet durch das musikalische Team. Es werden Vorschläge gemacht. Oft bringen auch die Teilnehmer selber Vorschläge mit. Boah, ich habe da eine Idee. Ich hätte gern, dass hier jetzt nur die Flöten spielen und hier jetzt vielleicht nur die arabischen Instrumente. Und dann probiert man das aus. Und wenn es gut klingt, dann bleibt es so, ja.
Und die Instrumente bringen die Leute alle mit? Und wie wichtig ist es, dass zum Beispiel die Geigen alle gleich gestimmt sind? Dass nicht dadurch Misstöne entstehen können?
Naja, also wir stimmen schon, bevor wir anfangen zu spielen. So ist es schon schön, wenn man sich auf einen Grund A alle einigt, natürlich. Instrumente müssen die Leute selber mitbringen. Wir haben mal kurz am Anfang, glaube ich, überlegt, ob wir Instrumentenverleih auch machen. Das stand so im Raum, aber es wäre einfach logistisch zu schwer gewesen. Also wo sollen wir die lagern und wie, also ja.
Ist, glaube ich, auch so gar nicht nötig. Und manchmal kriegen wir geschenkt. Wir haben neulich von einem Tübinger, den wir noch nicht persönlich kennen, eine Sass geschenkt bekommen aus Aserbaidschan, die er vor, ich glaube, über 40 Jahren gekauft hat. Ja. Und das ist schön, der wollte Volklang das einfach schenken. Und wenn wir mal jemanden haben, Leute, die hier hergelaufen sind aus, was weiß ich, Syrien oder im Irak oder wo sie alle herliefen. Die laufen ja jetzt nicht unbedingt mit ihrem Instrument hierher, so auf dem Rücken. Und falls es da mal jemand gibt, dann haben wir schon mal eine Sass. Und das ist ein sehr symbolisches Geschenk gewesen, glaube ich. Aber es ist wie nicht nötig. Also die organisieren sich super selber. die verleihen, die verschenken sich untereinander. Wir haben eine starke Gemeinschaft und da ist wirklich die Betonung auf Gemeinschaft. Und das ist das Schöne, dass neben dieser Musik das entstanden ist in Tübingen. Und es ist für die Leute und für uns echt was Besonderes, dass man so einfach in unserer Kultur auch nicht findet. Und das ist auch die Resonanz von den Leuten, die hierher gelaufen sind. Die da am Anfang, zumindest berichten sie das, ein Stück Heimat wiederfinden. Weil Musik ja auch, wenn die uns was beibringen, dann spielen alle mein Stück und bemühen sich und rackern sich ab mit irgendwelchen Taktfolgen, die man hier nicht gewohnt ist, zurechtzukommen und so, hören der Sprache zu. Das bedeutet denen schon was. Also da wird schon was transportiert. Aber es ist, und ich möchte, das ist echt wichtig mit dem, wir sind kein Flüchtlingsprojekt. Unser Ziel war, wir wollen Leuten, die hierher geflüchtet sind oder hierher emigriert sind, aber auch den Leuten, die hier aufgewachsen sind, das, wenn sie so wollen, das Beste voneinander bieten. Also der Mensch ist, glaube ich, dann ein guter Mensch, wenn er sich wohl und sicher fühlt. Wenn er sich dann auch noch inspiriert fühlt, dann kann sein, das potenziert sich so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, das, was bei Folklang passiert. Es ist schon beeindruckend, was da geschieht. Und damit meine ich jetzt gar nicht uns zwei oder irgendwer, der dafür manchmal Geld bekommen hat, sondern was in dieser Gemeinschaft passiert ist. Wie die gewachsen ist, wie die sich untereinander unterstützen, wie das interkulturelle Moment passiert. Wir machen da keine Trainings. Wir machen nicht irgendwie so, okay, wir haben jetzt, was weiß ich, 20 Leute aus der arabischen Welt, jetzt überlegen wir mal, wo kommen die her, was brauchen die und so, nichts davon. Also da wird nichts gesteuert, sondern wir leben natürlich was vor, aber weil es keine Rolle spielt, woher ich komme. Und das meine ich jetzt auch nicht irgendwie kokett oder irgendwie pathetisch oder so. Die haben ein Ziel, nämlich sie spielen zusammen ein Stück, sie lernen voneinander, sie lernen kulturelle Stücke, sie lernen darüber hinaus ein Stück weit die Kultur und dann halt im Umgang miteinander. Das verhandeln die schon sehr autonom. Und das ist so als Pädagogin für mich, so muss es sein. Also wenn Pädagogik so funktioniert, dass ich einen durchdachten, gescheiten Rahmen biete, auch in der vielleicht Abstinenz von Steuerung. Und es geht. Und es geht bei Folklang. Und falls es Pädagogen da draußen gibt, also Abstinenz ist manchmal wirklich der Weg. Und das ist für mich, also für mich ganz persönlich jetzt, eins der schönsten Dinge, bewiesen zu bekommen und es zu sehen, dass das funktioniert und wir nicht alles steuern müssen. Aber der Rahmen muss da sein. Das muss ein guter Rahmen sein, es muss ein stabiler Rahmen sein und der will durchdacht sein.
Was ist bei euch da quasi der, ja, das Beste oder an dem guten Rahmen, das musikalische Leitungsteam und was gehört da sonst noch alles dazu?
Naja, die Regelmäßigkeit, einmal die Woche. Und jetzt ist es so, dass man genau diese Sachen, die dazu beitragen, dass es ist, was es ist, das steht ja nirgends. Ne? Also wir, was überall steht, ist, wir treffen uns einmal die Woche. Wir machen das auf Augenhöhe. Auch das ist nicht wirklich ein kokettes Wort. Auch in der Pädagogik ist das meiner Erfahrung nach oft einfach kokett benutzt. Dadurch, dass jeder Lehrender und Lernender sein kann, wie er es halt will und braucht, und wenn er Lehrender sein möchte, führt, wie er sie führen kann und ansonsten kriegt er Unterstützung. Wenn wir uns vorstellen, was das bedeutet, wenn man die Welt so aufstellen würde. Das bedeutet, ich muss auch anerkennen, ich kann gewisse Dinge nicht, dann gibt es Unterstützung. Das ist bei uns gar kein Thema. Also es ist ganz witzig. Die sagen, ja, so und so weit kann ich führen bei dem Stück und dann brauche ich jetzt Unterstützung. Das kann ich einfach nicht, oder ich weiß nicht, wie es geht. Dann dieses Willkommen heißen von Fehlern. Wenn wir es intrinsisch machen, ohne Noten, dann passieren Dinge. Dann ist mal das schief und das ist anders, wie man gedacht hat, es sein würde. Weil aber niemand stoppt und schreit, es ist ein Fehler, sondern man macht einfach weiter und findet sich zusammen. Und das ist das, was bei intrinsisch motivierten Lerngeschichten halt passiert. dass man gemeinsam findet und nicht allein finden muss. Das heißt, da passiert keine Bewertung innerhalb der Gruppe. Das ist, glaube ich, ein starkes Moment, warum Leute sich zum Beispiel sicher fühlen bei uns. Sie fühlen sich, also wenn ich in einer so großen Gruppe bin und nicht bewertet werde, sondern mein Beitrag gewertschätzt wird, wie auch immer er ist. Also ich finde, es ist auch schon relativ ungewöhnlich so in unserer Welt. Aber wenn ich darüber nachdenke, ist es genau das, was wir da tun. Und das erfordert natürlich von den Leuten, die führen, also von dem musikalischen Team, eine gewisse Disziplin. Und das meine ich jetzt auch nicht blöd, sondern ich muss da schon verbunden mit sein, mit dieser Art zu lernen. Ich muss viel Vertrauen haben in mich und in die anderen Leute und ich muss das Vertrauen ausstrahlen. Das tun die. Und was dann? Dann ist plötzlich Platz. Und dann wird es hat einen ganz, ganz hohen Spaßfaktor. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Moment, dass die Leute zu uns kommen. Ich komme da manchmal auch hin, wenn Gesang ist, dann singe ich mit, einfach weil es so schön ist, also weil es Spaß macht. So. Und dann haben wir schon mal drei Zutaten, die total toll sind für einen Menschen. Ich fühle mich sicher, ich habe Spaß, ich erlebe eine Gemeinschaft und ich lerne. Und ich lerne auf eine Art und Weise, die zumindest für einen mitteleuropäischen Raum eher ungewöhnlich ist, weil sich wenig Leute trauen, so zu lehren. Also intrinsisch kannst du alles lernen. Du kannst wahrscheinlich auch intrinsisch Mathe lernen. Ne? Also ich finde, das sind schon starke Zutaten so.
Die funktionieren, wie sich jetzt ja in den letzten zwei Jahren auch herausgestellt hat. Und gerade dieses in beide Richtungen Lehren und Lernen heißt ja auch, dass ihr ständig dazu lernt. Was hast du in den zwei Jahren alles gelernt? Oder was habt ihr Jahren alles gelernt?
Das kann ich gar nicht alles. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also zum einen das, was Susi sagt, einfach in einer, sagen wir mal, in einer Leitungsposition zu sein, aber nicht ständig einzugreifen. Und einfach auch mal Chaos aushalten und einfach vertrauen, dass irgendwie das, was da ist, stark genug ist oder sich auch ein Stück weit selbst regulieren wird. Das ist was mir persönlich also von der Philosophie her nah ist. Also ich finde das ein schöner Ansatz. Aber es ist manchmal auch nicht leicht, das auszuhalten. So. Und das ist wirklich was ich immer mehr gelernt habe, jetzt einfach in den letzten Jahren, solche Situationen auszuhalten und einfach stehen zu bleiben und es trotzdem irgendwie weiter den Rahmen zu halten, dann einfach, was für mich stark, ein starkes Erlebnis ist, einfach tatsächlich dieses, es braucht wirklich nicht viel, damit Gemeinschaft entsteht. Also es ist wirklich, also erstaunlich eigentlich, dass es so wenig braucht. Es braucht eigentlich, also aus meinem Erleben jetzt die letzten Jahre, es braucht irgendwie eine Gemeinsamkeit, die man gemeinsam teilt. Und bei uns ist das die Musik. Und da, also um diese Gemeinsamkeit herum organisiert sich dann so der Rest irgendwie. Und weil einfach die Musik, also das ist einfach so ein starker gemeinsamer Nenner irgendwie, den wir haben. Und da spielen einfach viele Dinge. Also natürlich ist es zu spüren, dass wir alle aus unterschiedlichen Kulturen kommen und dass da jeder auch anders denkt und anders fühlt und sich auch anders ausdrückt und da kommt's auch, also da kann es auch durchaus zu Missverständnissen kommen und es kann zu Reibungen kommen, aber es ist irgendwie nicht, es steht nicht im Vordergrund, also überhaupt nicht, sondern es ist immer wieder, es ist einfach klar, was uns verbindet und es verbindet uns und es ist stark. Und das war für mich, also irgendwie habe ich das theoretisch im Kopf gewusst, dass wir irgendwie alle, also wir sind alle Menschen und wir sind alle, haben die gleichen Bedürfnisse so, aber das einfach in Aktion zu sehen und zu erleben, dass es tatsächlich so ist. Es ist eigentlich wirklich nicht kompliziert. Es ist einfach so. Das war für mich also eine große Befriedigung, das zu sehen. Und da habe ich wirklich auch sowas wie ein Stück weit Vertrauen in die Menschheit wieder gefasst. Also es ist einfach schön, das zu sehen.
Hört sich wirklich sehr paradiesisch schon an oder wirklich sehr, sehr positiv, aber du hast auch die Reibungen angesprochen und ich kann mir schon vorstellen, auch Musiker gehen zwar in der Gemeinschaft auf, aber ich kenne auch Musiker, die Solisten sind oder sein möchten, sich gerne dann vielleicht mal ein Solo hätten oder wie geht ihr mit sowas auch um? Wie sehen die Reibereien aus und wie lösen die sich dann auch wieder?
Es ist so, das ist auch so ein, da liegt auch ein bisschen der Abstinenzgedanke drin. Wenn wir das wahrnehmen, ist es nicht unbedingt so, dass wir eingreifen. Also erst gucken wir mal, ob da nicht eine Selbsterfahrung möglich ist. Also das Orchester wird schon steuern. Und es passiert witzigerweise oft. Es war am Anfang, glaube ich, mehr so, wo die Leute noch nicht so genau wussten, wer bin ich, wer darf ich sein, was soll ich hier, vor allem bei Profimusikern ist das eine Frage. Unser Konzept, was das angeht, ist sonnenklar, du bist sowohl als auch, du musst es nur benennen. Und dann stellst du dich, wenn du nicht Lehrender bist, in den Dienst des Orchesters oder der Gruppe, aber auch wenn du Lehrender bist, stellst du dich in den Dienst des Orchesters. Also für Profilneurosen ist da relativ wenig Raum. Das muss man aber auch nicht erklären, das vermittelt sich. Und also das ist so ein starkes, glaube ich, Erleben. Die Leute, die das Bedürfnis haben nach mehr Eigenem, was auch als Eigenes dann gesehen wird oder eine Prominenz oder so, die würden nicht kommen, längerfristig. Ne? Das ist schon sehr, man gibt sich der Gruppe hin mit seinem oder ihrem Talent. Und die Gruppe gibt sich aber genauso her, um genau dieses zu unterstützen.
Und es ist schon auch immer wieder so, dass Talente einfach zum Scheinen gebracht werden. Also wenn einfach Leute scheinen möchten, dann gibt es einfach innerhalb Vollklangs auch die Möglichkeit, einfach zu scheinen. So. Das ist einfach schön, das ist ein Geben und Nehmen. Also es ist auf keinen Fall so, dass jetzt Leute irgendwie in den Schatten gestellt werden, sondern eigentlich das Gegenteil. Also es wird das, was da ist, gerne zur Schau gestellt irgendwie und auch also gerne die Möglichkeit gegeben, einfach Leuten eine Plattform zu bieten, wo sie einfach das, was sie können, zeigen können.
Man muss sich nicht unterordnen.
Nee.
Ihr habt gesagt, dieses Lernen auch ne, von der, ja, die Schwierigkeit von unserer Seite, das zu lernen, auch die verschiedenen Takte, Rhythmen oder so. Ihr geht aber auch in die andere Richtung. Es gibt ja auch, also ihr lehrt ja auch oder zeigt hier deutsche Songs, wie zum Beispiel Der Mond ist aufgegangen, in Richtung dann auch internationale Musiker oder wie gehen Leute aus dem arabischen Raum mit deutschem Liedgut um, sozusagen? Oder wie wirkt das oder was könnt ihr da eben aus vielleicht auch aus den 2 Jahren Erfahrungen und Anekdoten noch erzählen?
Also aus der Erfahrung gehen die Leute aus dem arabischen Raum viel entspannter mit deutscher Musik um, als die Deutschen mit deutscher Musik umgehen. Für die ist es einfach nur ein anderer Tune, den man lernt. Also es ist einfach nur ein anderes Lied so. In Deutschland haben wir ja einfach die Geschichte, die wir haben, auch mit unserer Volksmusik, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach besetzt. Und also das habe ich persönlich jetzt gemerkt, einfach auf diesen Ethno-Camps, dass ich da auch immer wieder so eine Wehmut oder eine Melancholie verspüre, dass ich da einfach nicht wirklich einen Zugang zu meiner eigenen Kultur habe, der unkompliziert ist. Es gibt wenig Kultur, die hier, also Volkskultur, die hier in Deutschland lebt, die unkompliziert ist und wo man einfach irgendwie so Teil von sein kann. Oder zumindest ist es mein persönliches Erleben, vielleicht geht es anderen Leuten anders. Aber es war jetzt einfach schon auch schön, jetzt in der ganzen Zeit von Folklang immer wieder auch deutsche Lieder zu singen. Und also es ist einfach schon auch Gänsehaut, wenn dann so 90 Leute auf der Bühne Der Mond ist aufgegangen singen. Da haben viele im Publikum geweint vor Rührung. Und also es ist einfach schön. So, ja.
Kann dazu beitragen, das Verhältnis zu dieser deutschen Volksmusik oder Folkmusik zu normalisieren?
Das hoffe ich. Also es ist mein großer Wunsch, weil ich meine, am Ende ist es einfach nur Musik. Und wir Deutschen, wir haben ja irgendwie auch so eine Tendenz, irgendwie Dinge sehr gründlich zu hinterfragen und zu analysieren und zu rationalisieren und sowas. Und wenn man jetzt irgendwie die ganzen Texte von diesen ganzen anderen Volkssongs, die wir so singen, irgendwie analysieren würden, dann ist da, steht da auch nichts anderes drin wie in deutscher Volksmusik. Also so irgendwie, da geht es einfach um die gängigen Themen. Und ja, und aber dieses Erleben, einfach gemeinsam Lieder zu singen, ja, es ist einfach was Schönes. Und also ich denke, es ist auch was, was fehlt hier in Deutschland. Und was auch mit ein Grund ist, warum Folklang so erfolgreich ist, ist einfach, weil es das hier nicht mehr viel gibt, einen Ort, wo man gemeinsam singen kann, auf unkomplizierte Art und Weise, was auch immer, einfach dieses gemeinsame Erleben zu singen und zu tanzen. Ich meine, Volksmusik hängt ja auch immer stark mit dem Tanz zusammen. Und bei Folklang ist es immer wieder auch so, dass da einfach auch der Tanz mit dazugehört. Und wir haben das verloren hier in Deutschland, aus guten Gründen, aber wir haben es nun mal verloren. Wir leihen uns das jetzt viel aus anderen Kulturen. Jeder tanzt Salsa und Tango und es wird alles gesungen, außerhalb deutscher Musik. Und ja, vielleicht, also es ist schon ein Stück weit auch ein Wunsch von mir, dass da irgendwie wieder ein unverkrampfteres Verhältnis dazu entsteht.
Sprecht ihr manchmal auch über die Texte?
Also wir gucken, dass wir sie jeweils übersetzt bekommen. Also auch wenn wir fremdsprachig, also die deutschsprachigen Leute fremdsprachig singen, ist schon gut zu wissen, was ich da singe. Also ist mir auch irgendwie persönlich irgendwie wichtig. Und das machen wir bei den deutschen Liedern natürlich genauso. Und vielleicht ist es sehr deutsch, das zu prüfen, was man da singt. Aber es ist halt so. Es gibt in Tübingen ja auch ein hohes, teilweise sehr verkrampftes politisches Bewusstsein, also auch was Lied gut angeht. Da haben wir durchaus auch Auseinandersetzungen gehabt. Singen wir, die Gedanken sind frei oder nicht? Und so von der Grundhaltung, denke ich, haben Katrin und ich da eigentlich eine. Wir holen uns das Zeugs zurück. Also wenn der Text jetzt nicht super schrill ist oder so, dann holen wir es uns halt zurück. Und wir machen ja auch, also wir singen, die Gedanken sind frei, glaube ich, mit einem hinterlegten Salsa-Rhythmus. Und bei dem Mond ist aufgegangen, gibt es eine arabische Taksim. Es ist auch unser, also ich weiß gar nicht, wem Lieder gehören. Mhm. Ne? Und wir verstehen das dann schon so, na, ne, die gehören halt denen, die sie spüren und singen oder spielen. In dem Moment gehört uns dieses Lied.
Wie viele Lieder habt ihr im Repertoire, in der Setlist sozusagen auch?
Insgesamt. Also es ist ganz toll, wir haben eine Teilnehmerin, die Annika, die sich das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, die Lieder zu sammeln und in einem Büchchen zusammen zu, also unser Tunebook. Und da sind, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber weit über 200 Lieder drin. Also weit, wahrscheinlich eher. Ich weiß nicht, ich müsste zählen, aber es sind viele Lieder.
Die könnt ihr nicht in jeder Besetzung.
Nein, abrufen. Also natürlich, wir haben immer saisonweise einfach Repertoire. Jetzt die letzten Konzerte waren einfach das Repertoire, was wir zwischen Januar und Juni gelernt haben. So, und dann kommen wieder neue Repertoires.
Wann sind die nächsten Auftritte?
Ja, das hängt jetzt ganz davon ab, wie einfach diese Spendenaktion ausgeht.
Also damit Folklang weiter existieren kann, das tut es auf jeden Fall. Klangvolk
ist der Verein.
Ist der Verein. Und unter startnext.com/Folklang gibt es eben diese Crowdfunding-Kampagne. Noch 21 Tage läuft sie, die halbe Summe ist erreicht.
Ja, und also man kann da auch direkt über die Folklang-Webseite auf diese Spendenaktion kommen, www.folklang.de. Da kommt man direkt zur Spendenaktion. Und es ist tatsächlich so, dass wir jetzt wirklich darauf angewiesen sind, dass uns die Öffentlichkeit einfach unterstützt, weil sonst war es das dann einfach mit Folklang erstmal. Also es ist wirklich so, dass wir darauf angewiesen sind, diese 10.000 Euro zu erreichen. Wir haben immer wieder gehört nach Auftritten, und, was für eine Bereicherung es ist, dass es dieses Projekt gibt hier in Tübingen und wie schön es ist. Und es wäre jetzt einfach schön, wenn dieses Feedback, was wir bekommen haben, sich jetzt auch einfach widerspiegelt in den Spenden. So, also einfach, was Susi vorhin gesagt hat, es ist mittlerweile so groß geworden, wir können das nicht mehr ehrenamtlich leisten. Das ist unmöglich, das ist zu stemmen ehrenamtlich.
Haben wir ja auch noch nie gemacht, also mal abgesehen davon. Ja. Aber wir haben trotzdem, dass wir Stellen hatten, viel ehrenamtlich gearbeitet.
Ja. Und jetzt geht es eben darum, ihr seid schon wieder in der Sichtung des Antragsmarktes, damit ihr Fördermittel quasi dann unabhängig von Spenden auch generieren könnt.
Aber es wäre natürlich andersrum auch schön. Ich müsste keine Fördermittel beantragen, sondern man kann das Projekt in Tübingen verstetigen. Das ist Sinn eines jeden geförderten Projekts, dass es ohne Drittmittel auskommt, mittelfristig. Da sind wir noch nicht.
Und es ist, ja, also es ist einfach so, dass wir weiterhin möchten, dass Volkland kostenlos einfach bleibt, also weil das mit ein Grund ist, warum einfach, also warum so viele Leute mitmachen und warum auch so viele Leute verschiedener Nationen mitmachen, weil es einfach wirklich, es steht jedem frei mitzumachen und das können wir aber nur gewährleisten, einfach wenn wir, ja, wenn wir irgendwoher Mittel bekommen. Und im Moment geht es tatsächlich ums Überleben von diesem Projekt hier in Tübingen. Also es ist tatsächlich so, dass wenn da jetzt nicht irgendwie was passiert, dann steht dieses Projekt auf der Kippe und es kann sein, es gibt es in dieser Form so nicht mehr.
Also, ihr Leute da draußen, spendet an Volklang. Vielen Dank, Susi und Katrin, dass ihr da wart. Wir haben viel geredet, wenig gehört. Mhm. Das können die Leute auch unter soundcloud.com/Volklang nochmal machen, nachhören. Wir hören jetzt noch kurz, der Mond ist aufgegangen. Toi, toi, toi für die Spendenkampagne und für Volklang.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.